Ihr Lieben, viele von uns haben kleine Kinder oder arbeiten zumindest mit Kindern als Erzieher oder als Lehrer oder als Opa und Oma oder Onkel, Tante. Wir kennen das. Wir kennen das Phänomen, dass so kleine Kinder ganz gerne so tun, als seien sie eigentlich die Großen. Wenn man ihnen so beim Spielen zusieht, dann findet man sich oft auch selbst wieder. Die Kleinen gucken ganz genau hin. Die schauen zu, wenn die Mama die Blumen gießt. Und wenn man nicht aufpasst, machen sie es genauso. Oder sie ziehen auch mal die Schuhe vom Papa an, auch wenn die viel zu groß sind. Aber es muss eben sein, es ist eben Papa. Und ich bin Papa. Und sie ahmen das nach, was sie sehen bei den Erwachsenen. Sie gucken genau hin, sie hören genau hin. Und genau genommen ist das auch der Weg, wie Kinder am allermeisten lernen im Leben. Oft ganz unbewusst. Sie hören genau hin, was wir sagen und lernen so Stück um Stück ganz unbewusst zu sprechen. Sie lernen unsere Sprache. Und sie sehen genau hin, was wir tun und lernen so ganz viele Dinge des Alltags. Andere Sachen, wenn sie ein bisschen größer sind, bringen wir dann auch ganz bewusst bei. Guck, schau mal her. So musst du das machen. Wir zeigen dem Kind zum Beispiel, wie man Schuhe bindet, Schuhbänder zusammenbindet. Und das lernt das Kind am einfachsten, wenn wir es auf den Schoß nehmen und sagen, hier, guck mal, schau, den einen Faden so, den anderen so und dann so und so und so. Ja, dann sehen die das. Dann machen sie es nach und versuchen es. Und irgendwann klappt es dann auch. Und später, wenn sie größer sind, dann zeigen wir unseren Jungs, wie sie sich am besten rasieren. Oder Krawattenknoten binden. Und die Mädchen lernen bei ihren Müttern, wie sie ihre Haare flechten. Sie kriegen es gezeigt. Sie machen es nach. Und der Lehrer zeigt dann der Meister dem Lehrling die nötigen Handgriffe, die nötigen Tricks. Guck, schau hier, so musst du das machen. So geht das. Zeig mir, wie es geht. Und auf diese Weise lernen wir eigentlich auch am allereinfachsten. Und heute, wenn gar nichts mehr geht, und die meisten von euch kennen das bereits, dann klicken wir auf YouTube. Da gibt es dann auch irgendein Video und dann wird uns das schön erklärt. Wie geht das eigentlich? Und wir gucken uns dann so ein Video an und schauen, ah ja, genau, so funktioniert das. Das ist oft viel einfacher, als so eine hochkomplizierte Bedienungsanleitung zu lesen oder irgendwie anders zu versuchen, sowas zu verstehen. Und wir lassen uns das erklären. Und wisst ihr was, als Christen geht es uns grundsätzlich eigentlich auch nicht anders. Wir brauchen auch geistliche Vorbilder, auf die wir sehen können. Vorbilder, die uns zeigen, was es eigentlich heißt, dem Herrn treu zu folgen. Und wenn wir genau hingucken, dann stellen wir fest, Jesus hat es genauso gemacht. Der hat sich 12 Apostel besonders erwählt und 3 Jahre mit ihnen verbracht. Und wenn wir ehrlich sind, ist uns nichts überliefert, Jesus kein Wort in seinem menschlichen Dasein geschrieben, um es uns zu geben, sondern er hat seinen Jüngern Anleitung gegeben. Sie haben mit ihm gelebt. Sie haben von ihm gelernt. Sie haben ihn gesehen. Wir hatten das auch letzten Sonntag in der Predigt gehört, bei der Fußwaschung beispielsweise. Ganz anschaulich. Jesus zeigt ihnen, so habe ich es gemacht, macht ihr es genauso. Und auch für uns gilt das. Auch für uns ist Jesus unser größtes Vorbild. Auf ihn sollen wir hinsehen. Ihn sollen wir betrachten. Dazu wird uns auch der Predigttext auffordern, den wir gleich lesen heute. Und ich habe ihn überschrieben, schau auf Jesus. Lasst uns aufschlagen, das 3. Kapitel im Hebräerbrief und gemeinsam die 6 Verse lesen. Hebräerbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Schau auf Jesus. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, Der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Schau auf Jesus. In Vers 1 werden wir dazu aufgefordert, hier übersetzt, betrachtet Jesus. Betrachtet Jesus. Das ist der Befehl, der hier über diesen Versen steht. Betrachtet Jesus. Aber wie ist das jetzt zu verstehen? Jesus ist ja nicht mehr sichtbar hier. Damals bei den 12 Aposteln, die hatten Jesus gesehen. Er war als Mensch in ihrer Mitte. Sie hatten mit ihm gelebt, sie konnten hingucken, konnten sehen. Aber er ist nicht mehr leiblich hier, er ist in den Himmel aufgefahren. Auch da schon, als dieser Brief geschrieben wird. Betrachtet Jesus. Es gibt auch keinen YouTube-Link zum Jesus-Kanal oder so, wo man dann auf einmal Jesus, so das Video, ganz praktisch zur geistlichen Anwendung. Nein, das gibt es nicht. Manche Mystiker stellen sich das so vor. Die denken ja, wir sollten Jesus suchen in Visionen. Dass wir ihn irgendwie visionär in irgendwelchen Gesichten sehen. Aber eine solche Vorstellung lässt sich biblisch durch nichts begründen. Manchmal habe ich auch eher so den Eindruck, dass dieses Verlangen eher ein Ausdruck von geistlicher Faulheit ist, als von tatsächlich geistlicher Hingabe. Es ist ein bisschen einfacher, ich sage, ich habe Jesus im Traum gesehen, als das zu tun, wozu uns der Herr eigentlich auffordert. Denn Jesus sagt einmal über sich, wo wir ihn finden, wo wir ihn sehen können. Er ist in der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und er sagt zu ihnen in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften. Und das ist anstrengend. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Hier finden wir Jesus. Sie zeugen von Jesus. Und das ist der erste und sicherste Weg, um Jesus zu sehen, um ihn zu betrachten. Ein intensives Studium der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift zeugt von Jesus. In ihr finden wir Jesus porträtiert, vom ersten bis zum letzten Buch, vom ersten bis zum letzten Vers. Hier ist Jesus, wie er uns gezeigt wird. Schau auf Jesus, das heißt, als erstes konkret studiere die Bibel. Ihr erforscht die Heiligen Schriften. Studiere sie, genau. Und so hat es auch Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern vor Augen geführt. Ihr kennt diese Begebenheit, wo er nach Emmaus geht und die zwei Emmaus-Jünger sind dabei. Und dort heißt es in Lukas 24, von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Hier findet ihr mich wieder in der Schrift des Alten und Neuen Testaments, von vorne bis hinten. Dieses Buch spricht von Jesus. Und wir werden hier aufgefordert, betrachtet Jesus. Hier geht es um ein verweilendes, eindringendes Betrachten. Aber das beinhaltet noch mehr als nur ein Studium der Schrift, wie es die Schriftgelehrten auch getan haben. Was nun folgen muss, ist so eine Art geistlicher Verdauungsprozess. Wir haben es gelesen, erforscht, studiert, wir werden das auch gleich tun. Und bist darin dann Jesus begegnet, du hast ihn erkannt und jetzt verweile dabei. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. So im Sinne von, kau das ordentlich durch, verdaue es, wie Maria das getan hat. Von ihr lesen wir, als der Engel zu ihr gesprochen hat, Maria bewahrte, oh nein, es war später, aber Maria bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Sie hat das bewogen, sie hat darüber nachgedacht, sie hat es innerlich verdaut. Oder im Kolosserbrief sagt Paulus einmal im dritten Kapitel, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Denkt drüber nach. Die Puritaner haben dann von Meditation gesprochen. Das wird heute oft ein bisschen falsch verstanden, dieses Wort. Aber verdau das. Studiere die Schrift genau. Suche Jesus. Schau, was du über ihn herausfindest. Und dann denke drüber nach. Meditiere, denke drüber nach und verdau das. Beweg das in deinem Herzen. Lass es in dir wohnen. Denke intensiv über die Bibel nach und verdaue sie. Schau auf Jesus. Wenn du so auf Jesus schaust und ihn betrachtest, wie er in Gottes Wort geoffenbart ist, dann darf das bei uns auch nicht einfach wirkungslos bleiben. Sondern es heißt schließlich, werde ihm ähnlich. Nimm dieses gut verdaute Wort in dich auf, wie wir es gerade gesungen haben, vom Pflügen und Streuen, ein anderes Bild, das in der Schrift gebraucht wird. Nimm es in dich auf und dann lass dich von diesem Wort und dem, was du von Christus erkannt hast, verändern in das Bild Christi. Wir haben mal diese erstaunlichen Worte im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Und so verstanden ist es, denke ich, auch richtig. Wir erforschen die Schrift, wir finden Jesus, wir denken drüber nach, wir versuchen das in unserem Leben auch aufzunehmen und dass es in unserem Leben hervorkommt. Und dort heißt es dann, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Die Aufforderung in unserem Predigttext heute lautet, betrachtet Jesus, schau auf Jesus. Und genau das wollen wir jetzt in diesen Versen tun. Die Schrift intensiv studieren, darüber nachdenken und sie verdauen und so in das Bild Jesu, in unser großes Vorbild verwandelt werden. Und drei konkrete Aspekte, die wir an Jesus lernen können, werden wir in diesem Text finden. Und die wollen wir uns eingehender ansehen. Als erstes, schau auf Jesus, denn er ist treu. Schau auf Jesus, denn er ist treu. Wir haben schon einiges in den ersten beiden Kapiteln des Hebräerbriefs über Jesus gehört. Im ersten Kapitel wird uns Jesus porträtiert als der wahre Gott. Er, der Sohn Gottes, der weit höher ist als die Engel. Er ist Gott. Und im zweiten Kapitel wird uns Jesus vorgestellt als der wahre Mensch. Im ersten der Sohn Gottes, im zweiten Kapitel der Sohn des Menschen. Er wurde Mensch, um uns so durch seinen Tod mit Gott zu versöhnen. Und als Mensch, so ist es dann zum Ende dieses Kapitels hin, tritt er uns liebevoll zur Seite. Er ist wie ein Bruder in unseren Nöten und Anfechtungen neben uns, bei uns, um zu helfen. So endet das zweite Kapitel in den letzten beiden Versen und seht mit hinein, Vers 17 und 18. Daher musste er in allen den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Daher, Kapitel 3, Vers 1, heilige Brüder. Hieran schließt jetzt unser Text heute Morgen ganz eng an. Jesus kann helfen. Und Jesus will helfen. Und Jesus kümmert sich besonders um die, die angefochten und die versucht sind. Und so werden wir hier aufgefordert. Daher betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist, dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Haus. Wenn man das etwas frei übersetzt, heißt das, Jesus kann denen helfen, die versucht werden. Daher schau auf Jesus. Jesus kann dir helfen, wenn du angefochten bist. Jesus will dir helfen, wenn du angefochten bist. Daher schau auf Jesus. Und was siehst du nun, wenn du Jesus genau betrachtest? Das Erste, was hier genannt wird, ist eben dies. Er ist treu. Er ist ein lebendiges Vorbild für Treuhingabe an Gott, den Vater. Und wie ist Jesus Gott treu? Auch das wird genauer erklärt. Als Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses. Könnt ihr auch sagen, unseres Glaubens. Hier ist übrigens die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, an der Jesus als Apostel bezeichnet wird. Was ist ein Apostel? Ein Apostel ist ein Gesandter, ein Legat, ein Botschafter, ein öffentlicher Bote. Und das ist eines der charakteristischen Kennzeichen des Messias. Und das steht hier wohl auch so im Hintergrund. Und jetzt kommen wir in diese Phase, wo wir sagen, wir studieren die Schrift und wollen sehen, was wird hier von Jesus gesagt? Wieso wird er hier Apostel genannt? Und wenn wir dann im Alten Testament lesen, stellen wir fest, Jesus ist der von Gott verheißene Prophet von dem Mose weissagt, in 5. Mose 18, Vers 15, zitiert dann später auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Dort weissagt Mose und verkündet seinem Volk, einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen, auf ihn sollt ihr hören. Und darauf haben die Juden gewartet in jener Zeit des ersten Jahrhunderts. Sie haben auf diesen verheißenen Propheten gewartet, von dem Mose gesprochen hat. Einem Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen, auf ihn sollt ihr hören. Na gut, sagt er, ja, wieso Propheten? Hier steht Apostel. Ein Prophet ist zunächst auch jemand, der von Gott gesandt ist. Und das finden wir dann tatsächlich in den letzten Versen des 5. Buches Mose, in Kapitel 34, Vers 10 bis 12. Dort heißt es dann, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte. Das ist nicht die einzige Stelle, aber an der Stelle wird auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments das Wort Apostello verwendet. Er wurde gesandt. Gott hatte Mose gesandt, sie aus dem Land, im Land Ägypten, am Pharao und an all seinen Knechten zu tun und so weiter. Mose, ein einzigartiger Prophet, der größte Prophet im Alten Testament. Er ist ein Gesandter Gottes. Er ist ein Apostel Gottes. Er prophezeit von Jesus, einem Propheten wie mich, wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Und dieser verheißene Prophet ist der Apostel Jesus. Kurz, dieser Titel spricht von dem prophetischen Amt Christi im Blick auf seine autoritative Sendung durch den Vater. Es ist sowohl ein Ehrentitel als auch eine Amtsbezeichnung. Jesus ist ein Prophet wie Mose und von Gott gesandt wie Mose. Nur er ist dieser verheißene Prophet. Und außerdem ist Jesus der treue hohe Priester, heißt es hier. Dieses hohe priesterliche Amt wird später im Hebräerbrief noch intensiver behandelt. Aber auch Mose war ein Levit. Und einmal im Alten Testament, im Psalm 99, wird er auch als Priester bezeichnet. Und im Frühjudentum, bei Philo vor allen Dingen, er bezeichnet ihn mehrfach, auch als hohe Priester, was wir im Alten Testament so nicht finden. Es könnte sein, dass die Leser des Hebräerbriefs so gedacht haben, dass sie auch in Mose einen hohe Priester gesehen haben. Und wir sehen Mose auch im Alten Testament, er hat schon eine besondere Stellung auch im Volk. Und er tut Dinge, die man eigentlich als Priester tun sollte. Aber bei Jesus ist es jetzt eindeutig klar, er ist sowohl Apostel, Prophet, als auch Priester, hohe Priester. Und er vereinigt in sich, in seiner Person, Ämter, die in der alttestamentlichen Ordnung eigentlich auf verschiedene Personen verteilt waren. Und darin ist er treu. Er ist Apostel, er ist hohe Priester und er ist treu. Schau auf Jesus. Er ist treu. Er tut diesen Dienst treu. Jesus ist Gott als Apostel und als Prophet und Hohepriester treu. Er führt treu aus, was Gott der Vater ihm aufgetragen hat. Er sendet ihn in diese Welt mit einem Auftrag und Jesus macht es genau so. Schau auf Jesus, er ist treu. Wenn wir jetzt genau hinschauen in Vers 1 und 2, daher betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Jesus, der verheißene messianische Prophet und hohe Priester, ist treu wie Mose. Er steht in gewisser Weise als Prophet und hohe Priester auch in einer Nachfolge wie Mose, dieser verheißene künftige Prophet. Und er ist wie er treu. Mose war Gott treu. In seinem Amt, das er von Gott empfangen hatte, war er Gott treu. Von ihm heißt es in 2. Mose 40, Vers 16, Mose handelte ganz, wie ihm der Herr geboten hatte, so handelte er. Und anders als Jesus war Mose ein sündiger Mensch, der wegen seiner persönlichen Schwäche und Untreue nicht ins verheißene Land einziehen durfte. Aber darum geht es hier nicht. Er war in seinem Amt treu. Was Gott ihm aufgetragen hat, das hat er gemacht. Und darum geht es hier. Mose tut, was Gott ihm aufträgt. Und wenn ihr das zweite Buch Mose lest, wie Mose auf dem Berg ist und Gott ihm genau erklärt, wie die Stiftshütte zu sein hat und was er dort alles reinmachen soll und wie das aussehen soll. Und dann liest er weiter und dann sieht er, wie das alles gebaut wird. Und dann wird das alles nochmal wiederholt. Es wird alles nochmal genauso detailliert beschrieben. Und Mose sagt nicht, ach ja, ich habe mir gedacht, Gott hat zwar so gesagt, aber wir machen es jetzt mal ein bisschen anders. Nee, er macht es ganz genau so. Er ist treu. Und das wird hier hervorgehoben. Mose tut, was Gott ihm aufträgt. Er ist treu. Dann ist er auch für uns ein nachahmenswertes Vorbild. Er ist ein Mensch. Nicht wie Jesus, Mensch und Gott. Aber Mose ist treu. Schau auf Jesus. Denn er ist treu. Jesus ist wie Mose seiner göttlichen Berufung treu, aber Jesus ist mehr als Mose. Und das Zweite, was wir uns hier ansehen wollen. Schau auf Jesus, denn er ist ehrwürdiger als Mose. Jesus ist ehrwürdiger als Mose. Vers 3. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Das ist so eigentlich das dritte Mal, wo wir in diesen ersten drei Kapiteln das finden, dass Jesus auch so über andere gestellt wird. Wir haben das ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Jesus, der Sohn Gottes, er ist mehr als die Propheten. Gott spricht in den Propheten, aber am Ende der Tage im Sohn. Er steht über den Propheten. Und dann in den ersten beiden Kapiteln immer wieder, er ist über die Engel erhaben. Aber er ist auch erhabener als Mose. Wieso? Zwei Gründe werden hier genannt. Das sind zwei Unterpunkte bei meinem zweiten Punkt. Schau auf Jesus, denn er ist ehrwürdiger als Mose, denn er baut das Haus. Das ist manchmal gefährlich, wenn wir die Schrift studieren. Da gibt es Wörter, die sind so einfach. Aber wir müssen sie richtig verstehen. Hier ist von diesem Wort Haus die Rede. Der ist scheinbar ein einfacher Begriff. Aber wenn wir den nicht richtig verstehen, dann werden wir hier nicht verstehen, worum es hier geht. Und wir werden hier in diesen ersten sechs Versen verschiedene Wörter, wenn man genau hinzieht, kommen immer wieder vor. Es kommt sechsmal das Wort Haus vor. Wir finden hier Jesus und wir finden hier Mose. Aber sechsmal ist hier von einem Haus die Rede. Und was ist mit diesem Haus gemeint? Um was für ein Haus geht es hier überhaupt? Wenn man an Mose denkt, dann denkt man bestimmt ganz schnell auch an die Stiftshütte oder dann später den Tempel Gottes, das Haus Gottes. Und in Vers 2 und Vers 5 ist ja dann auch davon die Rede, dass Mose in seinem Haus, also in Gottes Haus, treu war. Okay? Und wenn wir aber dann die Bibel auch an anderen Stellen lesen, dann stellen wir fest, dass es dieses Wort Haus, das hat oft auch eine andere Bedeutung, in unserer Sprache zumindest. Also da ist nicht nur an ein Gebäude gedacht. Sehr häufig bedeutet Haus auch so viel wie Familie. Dieses Wort gibt es im Hebräischen so nicht. Und wenn wir in der Schrift lesen, dann ist dort oft von einem Haus die Rede. Und dann geht es aber um die Personen, ja, die engen Verwandten. Nicht ein Haus aus Steinen, sondern die Personen, die Menschen, die eng miteinander verwandt sind, sind ein Haus. Manchmal gebrauchen wir das auch in unserer Sprache so. Ja? Ich und mein Haus. Und dann gibt es da eine ganz eng verwandte Variante, nämlich die Gemeinde Gottes, die als Haus Gottes, als Tempel Gottes bezeichnet wird, aber im Sinne der Personen, nicht des Gebäudes, sondern wir, wie wir hier sitzen, als Gemeinde des Herrn. Wir sind das Haus Gottes. Paulus spielt eigentlich sprachlich fast mal so mit dieser Bedeutung in Epheser 2, Vers 20 und bis 22. Dort sagt er, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Naja, Jesus ist kein Stein, er ist ein Mensch und Gott, aber eben dieses Bild. Ja. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und ihr werdet auch In ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also wir sehen, hier geht es um Menschen, die in ein Haus Gottes zusammengebaut werden. Das ist die Gemeinde, aber es geht nicht um das Gebäude, sondern um die Menschen, die zusammengefügt werden. Und darum geht es hier. Das ist die Bedeutung, um die es hier geht. Wir finden das am Ende in Vers 6. Dort heißt es, sein Haus sind wir. Sein Haus sind wir. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt auf einmal zu Stein geworden sind, sondern dass wir die Gemeinde als Menschen sind, die das Haus Gottes sind. Schau auf Jesus. Er ist ehrwürdiger als Mose, denn er baut das Haus. Und so müssen wir diese Verse dann auch hier verstehen, in Vers 3 und 4. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Mose mag die Stiftshütte errichtet haben, aber das eigentliche Haus Gottes, die Gemeinde der Gläubigen, fügt Jesus zusammen. Fügt Gott selbst zusammen. Jesus selbst ist der göttliche Erbauer des Hauses Gottes. Er fügt seine Gemeinde zusammen und ihm gebührt die Ehre dafür. Mose hat die Stiftshütte gebaut. Die gibt's heute nicht mehr. Später hat Salomo den Tempel gebaut, gibt's auch nicht mehr. Israel hat noch einmal einen Tempel gebaut, gibt's auch nicht mehr. Herodes noch mal einen, gibt's auch nicht mehr. Aber die Gemeinde gibt es. Und Jesus, Gott selbst, baut alles, seine gesamte Gemeinde, darum geht es in Vers 4, das ganze Haus und alle Personen, die dazugehören, alle Teile zu allen Zeiten. Er fügt sie zusammen und baut eine Gemeinde, die auch heute noch existiert, hier und jetzt. Und daher ist er größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Schau auf Jesus. Er ist ehrwürdiger als Mose, denn er baut das Haus. Er baut seine Gemeinde. Und es gibt noch einen zweiten Grund hier. Schau auf Jesus. Er ist ehrwürdiger als Mose, denn er ist Sohn und nicht Diener. Jesus ist Gottes Sohn, Mose ist Gottes Diener. Vers 5 und 6. Mose war zwar in seinem ganzen Hause, also in Gottes Haus, als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus. Mose war zweifelsohne ein treuer Diener Gottes im Haus Gottes. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. In 2. Mose 35 bis 40 wird 22 Mal gesagt, dass Gott treu, dass Mose treu war. Allein in Kapitel 40 in 2. Mose heißt es 8 Mal, dass Mose Gott in allem gehorsam war, was Gott ihm geboten hat. Er war treu in Gottes Haus. Aber er war ein Diener. In Gottes Haus. Er war ein herausragender, ein angesehener Diener Gottes. Hier wird auch ein Wort verwandt, das sonst nicht vorkommt im Neuen Testament. Also es geht hier nicht um Sklaven, sondern er war ein besonders angesehener Diener. Aber er war ein Diener. Und manche jüdische Schriftgelehrte jener Zeit verstehen das sogar so, dass Mose hier sogar noch eine höhere Stellung hat als die Engel. Sie verstehen diesen Vers, auf den hier angespielt wird, in 4. Mose 12, Vers 7 so, da heißt es, Gott, in einer dieser Auslegungen, Gott nennt den Mose vertraut in seinem ganzen Hause und darin stand er höher als selbst die diensttuenden Engel. Jesus ist höherer Ehre würdig. Er ist höherer Ehre würdig als die Propheten, Kapitel 1, höherer Ehre würdig als die Engel, Kapitel 1 und 2, aber auch höherer Ehre würdig als Mose. Mose war Diener im Haus Gottes, er war Gott treu, aber er war ein Diener im Haus. Worin war er Gott treu? Auch das ist ein interessanter Hinweis in Vers 5, was hier so bei der Elberfelder Bibel in so Spiegelstrichen steht, oder so Gedankenstrichen. Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Was hat Mose genau bezeugt? Alexander hat es vorhin auch bei der Gesetzeslesung angesprochen. Und Calvin fasst es hier treffend zusammen, indem Mose zum Volk des alten Bundes nach Umständen und Erfordernis seiner Zeit sprach, gab er zugleich zum Voraus Zeugnis dem Evangelium, für das die Menschheit noch nicht reif war, denn ohne Zweifel weist das Gesetz auf die vollendete Weisheit des Evangeliums hin, als auf seinen richtigen Abschluss. Mose gibt da schon Zeugnis davon, das ist hier angesprochen. Der treue Gottesdiener Mose bezeugt lange im Voraus durch das Gesetz das Evangelium, das mit Jesus Christus kommen sollte. Damit weist er prophetisch auf den, der nach ihm kommen sollte. Den größeren Propheten, den hohen Priester, den kommenden Messias, Jesus Christus. Wir können sagen, Mose predigte Jesus Christus. Aber Jesus ist mehr als er. Er ist nicht nur Diener im Haus, sondern Sohn über das Haus Gottes. In Vers 6, Christus aber als Sohn über sein Haus. Schau auf Jesus, er ist ehrwürdiger als Mose, denn er ist Sohn und nicht Diener. Schau auf Jesus, denn er ist ehrwürdiger als Mose, denn er baut das Haus und er ist Sohn und nicht Diener. Und schließlich wird in diesem Text, dieser Text von einer Wahrheit eingerahmt sozusagen, die dann uns ganz persönlich anspricht. Mein dritter Punkt, schau auf Jesus, denn du gehörst zu ihm. Schau auf Jesus, denn du gehörst zu ihm. Hier in Vers 1 spricht der Schreiber des Hebräerbriefs zum ersten Mal seine Leser an. Also zwei Kapitel Einleitung und dann spricht er sie zum ersten Mal an. Ja, wir würden das normalerweise beim Brief vorne hinsetzen, aber zum ersten Mal spricht er seine Leser an. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung. Und ich hatte gesagt, es ist eingerahmt, am Ende in Vers 6, im zweiten Teil, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Heilige Brüder. Seine Anrede, die finden wir wahrscheinlich nur ein einziges Mal in der Heiligen Schrift, nämlich hier. Es gibt eine andere Stelle, die ist nicht ganz so sicher. Vorrecht und hohe Stellung werden hier miteinander verbunden. Wir lesen immer wieder dieses Adjektiv heilig bei verschiedenen Ämtern. Wir lesen von heiligen Aposteln, heiligen Propheten, heiligen Männern, heiligen Frauen, einer heiligen Nation, einem heiligen Priestertum. Aber nur hier lesen wir von heiligen Brüdern. Wir sind heilige Brüder. Wieso eigentlich? Weil Jesus uns heiligt. Kapitel 2, Vers 11, wenn ihr nochmal die andere Seite guckt. Denn obwohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, also wir, die heiligen Brüder, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Wir sind Teilhaber der himmlischen Berufung, heißt es dann weiter. Auch davon hatten wir heute schon gehört. Gott hat sich vor Grundlegung der Welt ein Volk erwählt, um sich dieses Volk zu erlösen und in die himmlische Herrlichkeit zu leiten. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Teilhaber der himmlischen Berufung. Das reicht weit nach vorn. Und wir sind sein Haus, heißt es in Vers 6. Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Sein Haus sind wir. Aber was bedeutet jetzt dieser Nachsatz, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten? Soll damit angedeutet werden, dass es doch möglich ist, zum Haus Gottes zu gehören und wieder abzufallen? Dass es möglich ist, den Glauben zu verlieren? Sollen wir hier davor gewarnt werden? Ich glaube nicht, dass es hier darum geht. Es geht mehr um eine Beschreibung derjenigen, die tatsächlich zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde gehören. Daneben gibt es aber auch dann immer wieder solche, die zwar äußerlich mit dabei sind, ohne dass sie wirklich dazugehören. Deren Leben nicht von Glauben, Hoffnung und Treue geprägt ist, sondern von Unglauben und Treue gegenüber Gott. Davon handelt dann der Rest dieses Kapitels. Aber wie können wir nun unseren Glauben bis zum Ende bewahren, die wir tatsächlich zum Haus Gottes gehören, die wir Seinen sind, wie wir es heute früh gehört haben? Wie kann ich den Lauf hin zur Herrlichkeit Christi zu einem guten Ende bringen? Wie kann ich treu bleiben? Schau auf Jesus, denn du gehörst zu ihm. Und im 12. Kapitel im Hebräerbrief lesen wir dann in den ersten beiden Versen: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, Klammer auf, ihr seid heilige Brüder, legt die Sünde ab, und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, Teilhaber der himmlischen Berufung, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und wenn wir das tun, wenn wir so unsere Augen auf Christus richten und wenn wir so auf Jesus schauen, weil wir zu ihm gehören, wenn wir so als heilige Brüder uns von der Sünde reinigen lassen und ihm im Glauben treu folgen, dann werden wir am Ende mit Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. 2. Timotheus 4, Vers 7. Schau auf Jesus, denn du gehörst zu ihm. Die Aufforderung in unserem Predigttext lautet, betrachtet Jesus, Vers 1. Das haben wir jetzt getan. Wir haben die Schrift hier an dieser Stelle studiert und darüber nachgedacht. Lass uns nun abschließend darüber nachdenken, was wir daraus lernen können. Ein bisschen verdauen, ein bisschen auf uns anwenden. Die erste und wichtigste Frage ist sicher die, gehöre ich zum Haus Gottes? Gehöre ich zum Haus Gottes? Bin ich ein heiliger Bruder Jesu? Heiligt und erneuert Jesus selbst mein Leben? Hasse ich die Sünde und liebe ich Gottes Gebot? Ist Jesus für meine Schuld gestorben? Ist Jesus mein treuer hoher Priester? Habe ich Teil an dieser himmlischen Berufung? Steht mein Name im Buch des Lebens? Hat mein Glaube einen Anker in der Ewigkeit beim Herrn? Bin ich ein Teil von Gottes Haus, seinem Tempel, seiner Gemeinde? Bin ich Glied seiner sichtbaren Gemeinde? Bin ich nicht nur äußerlich Glied seiner sichtbaren Gemeinde, sondern auch Teil der unsichtbaren Gemeinde Jesu Christi? Und wenn du merkst, dass du zwar dabei bist, aber doch nicht dazugehörst, dann schau auf Jesus und komm zu ihm und rufe ihn an, dass er dich rettet und dich in sein Haus aufnimmt. Wenn du nicht zu Jesus gehörst, wenn du nicht sein geheiligter Bruder bist, wenn du keinen Teil hast an dieser himmlischen Berufung, dann gehst du auf ewig verloren. Wohin soll sonst dein Leben führen? Lass dich heute zur Buße rufen und rufe ihn an, ohne den es kein Heil gibt, denn es ist in keinem anderen Namen das Heil, denn auch kein anderer Name ist in den Himmel, unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Gehöre ich dazu, bin ich Teil des Hauses Gottes, das Jesus baut? Baut Jesus mich in seinen Tempel ein? Bin ich Teil seines Leibes, seiner Gemeinde? Wenn nicht, suche ihn. Suche ihn und werde Teil seines Tempels. In deinem Herzen, durch die Erneuerung, durch den Glauben an Christus, durch die Treue zu Christus, durch die Buße, die Heiligung, aber auch durch das äußerliche Bekenntnis in der Taufe und in der Gemeindegliedschaft. Gehöre ich zum Haus Gottes? Zweite, bin ich ein treuer Diener? Mose war ein treuer Diener in Gottes Haus. Und er ist uns darin ein Vorbild. Er ist nur Mensch und nicht Gott. Dennoch bezeugt ihn Gott, dass er in allem treu war. Bin ich auch so treu? Fülle ich meinen Platz in Gottes Haus in Treue aus? Diene ich treu und hingebungsvoll in Gottes Haus? Tue ich das, was Gott mir aufgetragen hat, und zwar so, wie er es mir aufgetragen hat? Schau auf Jesus. Er hat uns hier ein vollkommenes Beispiel hinterlassen. Wir können hier aber auch sagen, schau auch auf Mose. Er war auch treu. Er hat uns auch ein großartiges Glaubenszeugnis hinterlassen. Er war Gott treu. Bin ich als treuer Diener Gottes ein Glaubenszeugnis auch für andere? Können andere an mir sehen, was es bedeutet, Christ zu sein? Haben sie in mir ihren YouTube-Kanal, an dem sie sehen können, was es heißt, Jesus nachzufolgen? Kann ich wie Paulus von mir sagen, und er tut das zweimal im Korintherbrief, in Kapitel 4 und Kapitel 11, ich ermahne euch nun, seid meine Nachahmer. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Kann ich das von mir sagen? Und hier davon kann jeder für sich selbst weiter verdauen, weiter überlegen, was das ganz konkret heißt. Bin ich Gott in meinem Beruf treu? Und übe ihn treu aus, wie er es von mir möchte. Bin ich Gott in meiner Familie treu? Bin ich ein gehorsames Kind? Bin ich ein liebevoller Vater? Ein liebender Ehemann? Ein gottergebener Single? Bin ich eifriger und treuer Diener in der Gemeinde? Wo immer Gott dich hingestellt hat, in deinen verschiedenen Lebenssituationen, bin ich Gott treu? Und lebe ich ein Leben, das Christusgemäß ist und in den Christus hervorkommt, in dem, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mein Leben führe, in Gottergebenheit und Treue gegenüber ihm? Wird Christus in mir sichtbar für andere? Und ein drittes, schaue ich auf Jesus? Sehe ich in unserem heutigen Predigttext Jesus? Siehst du ihn hier vor dir? Den Sohn Gottes, der als Sohn vom Vater über sein Haus, über die Gemeinde gesetzt ist. Als Sohn hat er vom Vater das königliche Amt empfangen und ist über sein Haus gesetzt. Siehst du in Jesus den treuen Apostel Gottes, seinen gesandten Propheten, der als Sohn Gottes Mose und die anderen Propheten bei weitem übertrifft? Siehst du hier den treuen hohen Priester Jesus, der sein Leben geopfert hat, um dich mit Gott dem Vater zu versöhnen? Siehst du hier Jesus, den treuen Propheten, Priester und König? Schau auf ihn. In ihm offenbart sich Gott, in ihm versöhnt sich Gott mit uns und in ihm herrscht Gott über uns. Schau auf Jesus und werde so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Schau auf Jesus und falle vor ihm nieder, denn ihm allein gebührt die Ehre, alles Lob, alle Anbetung. Er baut das Haus Gottes, die Gemeinde zu allen Zeiten. Er ist Gott. Das ist letzten Gedanken noch hier zu dem vierten Vers. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles, das ganze Haus Gottes, die ganze Gemeinde erbaut hat, nämlich Jesus, ist Gott. Schau auf Jesus. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.